ARD.
HR Info. Das Thema.
Dritter Mammutprozess. Reichsbürger vor Gericht.
In diesen Minuten beginnt vor dem Oberlandesgericht München das dritte von drei Verfahren, die zusammengenommen das bislang größte Terrorverfahren Deutschlands bilden. Der Prozess gegen 8 mutmaßliche Mitglieder der Gruppe Reuß. In Frankfurt und Stuttgart laufen schon Gerichtsverhandlungen gegen Mitglieder oder mutmaßliche Mitglieder dieser Reichsbürgergruppierung, die einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben sollen. Die Gruppe war im Dezember 2022 bei einer Razzia festgenommen. Ihr wird unter anderem Hochverrat vorgeworfen.
Unser gesellschaftspolitisches System kommt zum Wackeln kriegen, wenn ein paar wenige entschlossene, mutige Obackern.
Sagt Maximilian Eder in einem YouTube-Video. Er ist Teil der sogenannten Gruppe Reuß.
Man sollte das KSK mal nach Berlin schicken und hier ordentlich aufräumen. Dann könnte man sehen, was die können.
Das meint Eder offenbar ernst. Er war einst Mitglied in der Bundeswehr-Elitegruppe KSK. Und ist in Frankfurt angeklagt. Dort stehen die mutmaßlichen Rädelsführer der Gruppe Reuß vor Gericht. In Stuttgart wird gegen diejenigen verhandelt, die den militärischen Arm der Gruppe bilden sollten. Vor dem Oberlandesgericht München wird gegen 8 weitere Mitglieder der Gruppe verhandelt, die als nicht weniger gefährlich gelten. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Gruppe Reuß einen Umsturz des demokratischen Systems der Bundesrepublik plante. Der Name Gruppe Reuß oder Patriotische Union geht zurück auf Heinrich Prinz Reuß. Er gilt den Ermittlern als Schlüsselfigur in diesem größten Staatsschutzverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Insgesamt gibt es 27 Angeklagte, die einen Umsturz geplant haben. Der Anklage zufolge wären dabei Tote bewusst in Kauf genommen worden. Nach dem Umsturz sollte Prinz Reuß an der Spitze der neuen Staatsform stehen. Wichtige Positionen, sogar Ministerposten, waren bereits vergeben. Auch in dem Verfahren in München gegen 8 Angeklagte geht es um die Bildung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, aber auch um den Vorwurf des Hochverrats.
Der Umfang dieses Verfahrens ist sicherlich ungewöhnlich. Der Aktenbestand mit diesen über 800 Leitsordnern sprengt sicherlich die Dimensionen eines üblichen, auch eines Staatsschutzverfahrens.
Sagt der Sprecher des Oberlandesgerichts Laurent Lafleur. Ein einzelnes Gericht hätte all die Anklagen wohl gar nicht logistisch bearbeiten können. Es fehlt der Platz. Dass die drei Verfahren nun parallel laufen, ist Chance und Herausforderung für die Justiz zugleich, wie Lafleur betont.
Aber diese Parallelität von mehreren Verfahren gleichzeitig ist sicherlich nochmal eine ganz besondere Herausforderung, nachdem möglicherweise ja Angeklagte an dem einen Ort auch als Zeugen an dem anderen Ort in Betracht kommen könnten.
Zu den 8 Angeklagten in München zählen 2 ehemalige Bundeswehrsoldaten. Harald P. aus dem Landkreis Schweinfurt wird vorgeworfen, die terroristische Vereinigung mitgegründet zu haben. Er plante mutmaßlich mit anderen einen bewaffneten Angriff auf den Deutschen Bundestag. Ausgerüstet wurde die Gruppe von Christian W., der ebenfalls in München angeklagt ist. Er verfügt laut Anklage über ein großes Arsenal an Waffen und Munition und bereitete die Gruppe in einem Schießtraining auf den gewaltsamen Umsturz vor. Geleitet werden sollte diese Militäraktion von einem weiteren Angeklagten, Thomas M. aus dem Landkreis Forchheim. M. wollte eigentlich einmal Offizier werden, gründete aber nach einem französischen Elite-Lehrgang dann einen Sicherheitsdienst. Nach dem Umsturz sollte er die Militärgerichtsbarkeit übernehmen und Straftaten unter Anwendung der Todesstrafe aburteilen. So wirft es ihm der Generalbundesanwalt vor. In München wird im Saal A101 verhandelt. Es ist der Saal, in dem auch der NSU-Prozess verhandelt wurde. Verhandlungstage sind bis Januar 2025 angesetzt.
In München beginnt heute ein weiterer Prozess um die Reichsbürgergruppe, die im Dezember 2022 nach einer Razzia verhaftet wurde. Wahrscheinlich erinnern Sie sich an das Bild des Frankfurter Immobilienunternehmers Prinz Reuß, der damals verhaftet wurde und der sich mit anderen seit etwas mehr als 3 Wochen nun vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt verantworten muss. Ende April hatte schon ein erstes Verfahren in Stuttgart begonnen. Dort sind die Männer angeklagt, die als militärischer Arm der Gruppierung gelten. Ab heute müssen sich also 8 weitere Angeklagte vor dem Oberlandesgericht in München verantworten, die als Unterstützer gelten. 3 Mammutprozesse, bei denen es um die Frage geht, hat diese Gruppe einen Staatsumsturz geplant. Der Aufwand der Justiz ist enorm. Ich habe vor der Sendung mit Professor Matthias Jahn gesprochen vom Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Wirtschaftsrecht und Rechtstheorie an der Uni Frankfurt. Es geht ja immer um den gleichen Vorwurf, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und ein geplanter Umsturz. Im Prinzip also ein Verfahren an drei Gerichten. Herr Professor Jahn, was heißt das denn für die Richter, Staatsanwälte und Verteidiger vor Ort?
Das heißt, dass sich alle Verfahrensbeteiligten vor sehr große Herausforderungen gestellt gesehen. Ein solches Verfahren, also drei Oberlandesgerichte, die parallele Hauptverhandlungen führen zur selben terroristischen Vereinigung, hat es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Wir betreten also mit diesen drei Verfahrenskomplexen Neuland. Und die Richterinnen und Richter sind sich, das glaube ich, sagen zu können, ihrer besonderen Verantwortung, aber auch der besonderen Herausforderung dieser Aufgabe sehr wohl bewusst.
Dass man das an drei Orten organisiert, diese Entscheidung hat man ja nicht einfach leichtfertig gefällt. Was verspricht man sich von diesen drei verschiedenen Verfahren?
Ich glaube nicht, dass man sich davon etwas verspricht, sondern das ist eine Entscheidung, die aus der Not heraus geboren worden ist. Und diese Not besteht zum einen darin, dass die räumlichen Voraussetzungen, um ein Verfahren gegen 27 Angeklagte an einem Gerichtsort führen zu können, derzeit in der ganzen Bundesrepublik Deutschland nicht bestehen. Das kann man sich ganz leicht vorstellen. 27 Angeklagte, jeder Angeklagte darf bis zu drei Verteidiger haben. Das heißt, das wären allein schon 100 Personen, die in einem Gerichtssaal zusammenkommen auf Seiten der Verteidigung. Und das ist eine Dimension, auf die unsere Gerichte, anders vielleicht als in Italien, wenn es um Mafia-Prozesse geht, auf die jedenfalls unsere Gerichte in Deutschland nicht eingestellt sind. Das zweite Problem war die Frage, die Bundesanwaltschaft hat entscheiden müssen, gibt es denn einen eindeutigen Schwerpunkt für diesen Prozess? Und auch das ist nach dem, was wir bisher wissen, zu Recht nicht festgestellt worden. Es gibt, wenn man so will, einen militärischen Arm, der wird in Stuttgart verhandelt. Es gibt eine Leitungsebene, eine Führungsebene, die wird in Frankfurt verhandelt. Und dann gibt es eine Szene von Rekrutierern. Und das ist das Verfahren, das jetzt heute in München zur Verhandlung ansteht.
Es ist also ein riesiger Aufwand für diese Prozesse an drei Orten. Wird denn irgendetwas leichter dadurch, dass man die Verfahren voneinander abgetrennt hat?
Das kann man klar beantworten. Für die Justiz wird dadurch nichts leichter. Für die Verteidigung hingegen eröffnen sich Potenziale, weil natürlich die Verteidiger sehr genau beobachten werden, wie die Verfahren an den jeweils beiden anderen Gerichtsorten voranschreiten. Und sie werden diese Informationen in die Hauptverhandlung einspeisen und versuchen, mögliche Widersprüche in der Beweisaufnahme aufzudecken und daraus für sich Kapital zu schlagen.
Könnte es passieren, dass die drei Gerichte am Ende dann zu drei völlig unterschiedlichen Bewertungen kommen?
Das glaube ich praktisch gesehen nicht. In der Theorie ja, Richterinnen und Richter sind unabhängig in ihrer Entscheidung. In der Praxis werden natürlich die Richterinnen und Richter bei den Staatsschutzsenaten sehr genau beobachten, wie die anderen Hauptverhandlungen voranschreiten. Das Bindeglied zwischen den drei Gerichten ist die Bundesanwaltschaft, die jeweils die Anklagebehörde darstellt und die natürlich intern auch wiederum Informationen austauscht und in die Verfahren einspeisen wird, sodass ich nicht glaube, dass es krass unterschiedliche Tatsachenfeststellungen geben wird. Und am Ende des Tages ist es so, dass wenn diese Hauptverhandlungen irgendwann einmal zu einem Ende gekommen sein werden, das wird vermutlich noch einige Jahre dauern, dann wacht über die Rechtsanwendung der Bundesgerichtshof in Karlsruhe und zwar jeweils der gleiche Strafsenat, der für sogenannte Staatsschutzsachen in ganz Deutschland zuständig ist, sodass spätestens dort etwaige Widersprüche geglättet werden und wenn sie natürlich massiv sind, dann auch zur Aufhebung oder Teilaufhebung von Urteilen führen können.
Wenn Sie gerade die Prozessdauer ansprechen, aus der Geschichte wissen wir, der NSU-Prozess zum Beispiel hat über 5 Jahre gedauert. Muss das eigentlich so sein bei solchen Terrorprozessen oder ginge das auch anders? Andere EU-Länder, wenn wir zum Beispiel an Frankreich und den Prozess für die Bataclan-Attentäter denken, da ging es schneller.
Das ist so, aber das muss bei uns in Deutschland so sein. Das liegt an den Prozessgrundsätzen, die wir hochhalten. Und dazu gehört, dass nicht das zählt, was in den Ermittlungsakten steht, sondern dass nur das zählt, was in der Hauptverhandlung selbst festgestellt worden ist. Es kommt nur auf das an, was vor den Richtern gesagt wird. Und das sind hier hunderttausende Seiten von Ermittlungsakten, die in den jeweiligen Hauptverhandlungen reproduziert und aufgeklärt werden müssen. Man hat etwa beim Deutschen Juristentag beim letzten darüber diskutiert, ob man das ändern soll. Aber der Juristentag hat ganz klar gesagt, nein, das wollen wir nicht. Die Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme ist ein hohes rechtsstaatliches Gut. Und dann müssen wir das ebenso hinnehmen, dass damit natürlich auch sehr großer Aufwand in den nächsten Jahren verbunden sein wird.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Es geht um die mutmaßlichen Umsturzpläne einer Gruppe um Heinrich Prinz von Reuß. Gegen den Frankfurter Immobilienkaufmann und 8 weitere Angeklagte wird ja seit rund einem Monat schon in Frankfurt-Sossenheim verhandelt, in einer eigens dafür errichteten Halle. Daniel Margic verfolgt für uns diesen Prozess. Daniel, die Dimension des Verfahrens ist gewaltig. Die Anklageschrift hat mehr als 600 Seiten. Es sollen 260 Zeugen gehört werden. Den Beschuldigten stehen 25 Verteidigerinnen und Verteidiger zur Seite. Wie geht's denn voran?
Naja, wenn ich schleppend sagen würde, dann wäre das noch glatt untertrieben. Der Prozess hier in Frankfurt läuft jetzt seit knapp 4 Wochen und das Gericht ist immer noch dabei, die persönlichen Verhältnisse der Angeklagten abzuklären. Da geht es um deren persönlichen Werdegang, um die Lebensumstände, haben sie Familie, wie hoch ist das Einkommen, wie sieht es finanziell aus, solche Dinge eben. Und dass das bei 9 Angeklagten etwas dauern kann, ist ja klar, aber bislang ist man selbst damit noch nicht so richtig vorangekommen. Einige Angeklagte haben zwar angekündigt, sich genau dazu auch wirklich äußern zu wollen, geschafft haben das bislang 2. Das liegt auch daran, dass die 25 Anwälte in diesem Prozess es auch nicht sonderlich eilig haben. Das zeigt sich zum einen bei so sehr detaillierten und ehrlich gesagt nicht immer sachlichen Nachfragen bei den Zeugenvernehmungen, aber auch an so einer Vielzahl von Anträgen, die in der Regel vom Gericht abgewiesen werden.
Also eine zähe Angelegenheit. Wann wird es denn um den Kern der Vorwürfe gehen? Also darum, ob die Angeklagten die Regierung stürzen wollten und wie sie das machen wollten?
Also das wird meiner Einschätzung nach noch Wochen dauern, eher sogar Monate. Damit wir uns aber nicht falsch verstehen, auch diese Angaben zu den persönlichen Verhältnissen sind für den Prozess relevant und auch nicht uninteressant. Also zum Beispiel haben hier Polizeibeamte ausgesagt, was etwa im Büro von Prinz Reuß gefunden wurde. Zum Beispiel ein größerer Vorrat an haltbaren Lebensmitteln und Utensilien zur Wasseraufbereitung. Nichts davon ist strafbar, aber sowas kann natürlich darauf hindeuten, dass sich jemand für einen Tag X, an dem die staatliche Ordnung in Deutschland mutmaßlich zusammenbrechen würde, vorbereitet hat. Und das sind ja so Sachen, die sehr relevant sind für den Fall. Und nicht nur bei Prinz Reuß, sondern auch bei anderen Angeklagten wurde zum Beispiel auch sehr viel verschwörungstheoretische Literatur gefunden. Auch das natürlich nicht strafbar, aber solche Details können schon Hinweise darauf geben, in was für einer Gedankenwelt sich die Angeklagten darum getrieben haben und was sie möglicherweise zu diesen Putschplänen angetrieben hat.
Wenn das alles so langwierig und kleinteilig ist, gibt es denn da irgendeine Möglichkeit, dass das Gericht aufs Tempo drücken könnte, um das Mammutverfahren in einem vernünftigen Zeitrahmen über die Bühne zu bringen?
Naja, im Prinzip hat das die deutsche Justiz ja schon getan. Denn man muss sich klar machen, eigentlich hat man es ja hier mit einem zusammenhängenden Tatkomplex zu tun mit 26 Angeklagten. Und das wurde auf 3 Verfahren aufgespalten, gerade weil man den Zeitrahmen ja irgendwie noch überschaubar halten wollte. Die Verteidigung in Frankfurt, also die Verteidiger, beklagen das immer wieder, weil sie sagen, wenn alle 26 Angeklagten an derselben Verschwörung mitgewirkt haben, dann muss auch gegen alle gemeinsam verhandelt werden. Und da ist sogar was dran. Aber auf der anderen Seite muss die deutsche Justiz ja auch sicherstellen, dass die Verfahren gegen die Angeklagten in einem einigermaßen akzeptablen Zeitrahmen zu Ende gebracht werden. Darauf haben auch die Angeklagten eben einen Anspruch. Abseits davon kann das Gericht in Frankfurt wahrscheinlich nicht so sehr aufs Tempo drücken, weil man ja auch einfach sicher gehen will, dass wenn dann irgendwann mal ein Urteil gefällt wird, dass es Bestand hat. Und deshalb wird sich das Ganze noch ein bisschen hinziehen. Das Gericht wird sich die Zeit nehmen, die es braucht. Wichtig ist, dass am Ende das Urteil steht und auch nicht wieder umgestoßen werden kann. Die Termine sind gesetzt bis Anfang nächsten Jahres, aber ich würde sagen, es ist jetzt schon klar, dass da noch ordentlich was draufkommt.
Seit vor anderthalb Jahren die Reichsbürgergruppe um den Frankfurter Immobilienunternehmer Prinz Royce aufgeflogen ist und deren Umsturzpläne bekannt geworden sind, müssen wir uns genauer mit den Anhängern dieser Gruppierung beschäftigen. Seit Ende April läuft die juristische Aufarbeitung. Es gibt gleich drei Prozesse in Stuttgart gegen ehemalige Soldaten und Polizisten, die laut Anklage einen Umsturz mit Waffengewalt herbeiführen und dafür Vertreter des Staates reihenweise ermorden wollten. In Frankfurt steht die Führungsriege vor Gericht und in München beginnt heute ein Verfahren gegen weitere mutmaßliche Unterstützer. Durch diesen Prozess bekommen wir Einblicke in ein Milieu, das bisher den meisten Menschen verborgen war. Ich habe darüber gesprochen mit dem Reichsbürger-Experten Jan Rathje. Herr Rathje, blicken wir zunächst nach Frankfurt. Dort hat das Verfahren ja Mitte Mai begonnen. Bisher haben sich die Hauptangeklagten noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Aber seit Tag 1 werden sie im Gerichtssaal von zahlreichen Sympathisanten unterstützt, die das Verfahren verfolgen. Unsere Reporter berichten, wie diese Leute die Angeklagten feiern und die Legitimität des Verfahrens in Frage stellen. Ist das neu, dass diese Szene so öffentlich und geschlossen auftritt? Woher kommt dieses Selbstbewusstsein dieser Menschen, so aufzutreten vor Gericht?
Nun, das ließe sich folgendermaßen interpretieren. Zum einen ist es so, dass auch ein Teil der Menschen, die der mutmaßlichen Gruppe Reuß zugerechnet werden, sich während der Covid-19-Pandemie in den sogenannten Querdenken-Protesten radikalisiert haben und dort vor allen Dingen physisch gemeinsam bei Kundgebungen und Demonstrationen präsent waren. Das fehlt diesem Milieu momentan. Und gleichzeitig ist es auch so, dass bestimmte Personen innerhalb des Milieus, etwa Maximilian Eder, der ja auch in Frankfurt vor Gericht steht, auch eine größere Gefolgschaft innerhalb dieses Milieus hat. Deshalb kommen die Leute dann zusammen und feiern diese Menschen. Aber auch innerhalb des breiteren Reichsbürgermilieus ist es so, dass es eine Tradition gibt, wenn bestimmte Personen vor Gericht stehen, dass hier die Anhängenden dann im Zuschauerraum sind.
Das Gericht also sozusagen als neue Bühne. Laut Bundesanwaltschaft glauben die Angeklagten ja an Verschwörungserzählungen, die normalen Menschen einigermaßen absurd erscheinen. Da ist von Kindern in unterirdischen Foltercamps die Rede und finsteren Eliten. Wie kann es denn sein, dass eine solch abstruse Theorie so viele Anhänger gewinnt und die daraus auch noch Umsturzpläne ableiten?
Also dafür gibt es sicherlich unterschiedliche Gründe. Was ich sagen kann, ist, dass es zum einen empirisch sich nachweisen lässt, dass diese Verschwörungserzählung aus dem US-amerikanischen Raum, dem sogenannten QAnon-verschwörungsideologischen Raum, nach Deutschland gekommen ist und sich besonders mit Hilfe von Reichsbürgern auch im deutschen Sprachraum verbreitet hat. Und als dieser Teil wird diese Verschwörungserzählung um gefangen gehaltene, sexuell missbrauchte Kinder durch satanistische Eliten verbreitet. Und andererseits ist es so, dass aber auch gleichzeitig eine Art kulturelles Gedächtnis existiert von ähnlichen Verschwörungserzählungen, gerade auch aus der antisemitisch-judenfeindlichen Traditionslinie, also dem Vorwurf des Ritualmords gegenüber Jüdinnen und Juden an christlichen Kindern, die hier eine moderne Adaption erfahren.
Während diese Prozesse laufen, hat es ja jüngst weitere Razzien gegeben. Es gibt weitere Verdächtige und viele Waffen, die gefunden wurden. Wie groß und gefährlich ist diese Szene inzwischen? Und führen die Prozesse möglicherweise dazu, dass sich noch mehr Menschen zu dieser Szene hingezogen fühlen?
Auch das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also zum einen ist es so, dass es die Zahlen gibt vom Bundesamt für Verfassungsschutz, die sprechen nach der letzten Veröffentlichung für das Jahr 2022 von ungefähr 23.000 Personen, die diesem Milieu zugerechnet werden. Gleichzeitig gibt es aber auch Indizien dafür, dass das Milieu wesentlich größer ist. Was die Gefährlichkeit angeht, so gibt es leider immer wieder Berichte davon, dass bei Menschen, die dem Reichsbürger- und souveränistischen Milieu zugerechnet werden, Waffenfunde gemacht werden, bis hin zu Kriegswaffen. Und da denke ich, hängt es davon ab, ganz individuell, wie diese Personen ticken. Also das heißt, wer sich in einer apokalyptischen Situation selbst wahrnimmt, weil beispielsweise die Zwangsräumung des Grundstücks ansteht oder andere Prozesse im Gange sind, wo der Staat auch eine Rolle spielt, da kann es sein, dass diese Menschen dann auch zu Waffen greifen, weil sie glauben, jetzt sei die Apokalypse gekommen und jetzt gelte es, sich zur Wehr zu setzen, wie es dann ja auch die mutmaßliche Gruppe Reuß geplant haben soll.
Laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung haben etwa 5% der Deutschen eine Nähe zu solchem Gedankengut. Das wären um die 4 Millionen Menschen. Sehen Sie da irgendeine Chance, diese Menschen zu erreichen?
Ich denke, wenn es da Chancen gibt, dann liegen sie im persönlichen Nahfeld, also FreundInnen, Bekannte, Familienangehörige, aber auch KollegInnen, die eine gute Beziehung zu Personen haben, die in dieses Milieu abgerutscht sind oder dabei sind, in dieses Milieu abzurutschen. Sie können ihnen Widerspruch liefern und vielleicht auch darauf hinweisen, wie problematisch diese Ideologie ist, dass sie als Teil der extremen Rechten gelten muss und enge Verbindung zum Antisemitismus beispielsweise hat.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.